ist die Zeit auf Pfingsten, war Schabbatgleichfest. Ihr wisst, dass ich immer versuche, die Gemeinde mit hineinzunehmen. Weil schon der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, dass jeder, wenn wir zusammenkommen, jeder was hat. Wenigstens ein paar Informationen würde ich dann von euch haben. Pfingsten ist welches Fest? Jetzt frage ich Sie erst mal, doch die Ausländer.
Auf 50 Tage nach dem Tod Jesu Christus. Das Heilige Geist in die Apostel und alle Menschen runtergekommen. Und alle mit verschiedenen Sprachen gesprochen. Und dadurch ist Gottes Wort weitergekommen.
In die ganze Welt, genau. Pfingsten hat also mit wem zu tun? Ja, bitte?
Heiliger Geist.
Natürlich, es ist das Fest. Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Gläubigen kann man lesen, für alle, die es jetzt nicht wissen, in der Apostelgeschichte 2. Ich sage das mal ganz praktisch. Wenn jemand, der sich Christ nennt, diese Frage gestellt kriegt, Bundesamt oder beim Gericht oder von jemandem, der sich interessiert im Heiligen, und hat keine Antwort, den glaubt man sein Christsein nicht. Wirklich. Das ist Basis. Weil das der Kern des Christseins selbst ist. Der Glaube an Jesus Christus als dem, die für unsere Sünden gestorben und als Zeichen der Rechtfertigung von Gott auferweckt worden ist und das Geführtwerden durch Gottes Geist sind die zentralen Dinge, die man nicht nur wissen, sondern auch leben muss. Der katholische Bruder hat heute gepredigt über Apostelgeschichte 10. Es ist die Geschichte, wo Petrus einige Zeit nach Pfingsten schon zu einem fremden Soldaten gerufen wird. Bis dahin war der Geist Gottes zunächst nur auf die gläubigen Juden gekommen. Der Gemeinde angeschlossen hatten sich aber zu der Zeit schon andere. Das Pfingstfest ist ja mit dem jüdischen Wochenfest zusammengefallen. Und deswegen waren auch so sehr viele Gäste in Jerusalem, die dann das große Ereignis der Ausgießung des Heiligen Geistes miterlebt haben. Juden, die an allen Stellen der damaligen bewohnten Welt, also in Nordafrika und in Zypern und Kleinasien gelebt hatten und neben ihrer hebräischen Muttersprache natürlich alle die Landessprachen gelernt hatten. Und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes wurde das erste Mal das Zeugnis von Jesus in allen damals vorhandenen Sprachen gepredigt. Bis heute hat dieser Prozess nicht aufgehört. Man sagt, im Moment werden auf der ganzen Welt etwa 6000 Sprachen gesprochen. In ungefähr 3500 gibt es Übersetzungen der Bibel. Man hofft, die restlichen 2500 in diesem Jahrhundert zu schaffen. Durch die Computertechnik ist das viel leichter und geht sehr viel schneller als früher, wo alles noch mit Hand gemacht wird. Einige Kapitel weiter lesen wir, dass die ersten Schwierigkeiten in der Gemeinde aufgetreten sind. Bei der Hilfe für die Bedürftigen und dort vor allem für die Witwen wurden die jüdischen Frauen vor den griechischen bevorzugt. Daraus kann man verstehen, dass schon nach kurzer Zeit auch aus anderen Völkern, aus anderen Abstammungen Menschen zum Glauben und in die Gemeinde gekommen waren. Trotzdem haben die Apostel lange Zeit gedacht, das Evangelium von Jesus Christus ist für das Volk Israel. Obwohl Jesus ihnen ja gesagt hatte, geht ihn in alle Welt, machen alle Völker zu Jahren. Und Gott selber musste eingreifen, bis die Apostel das verstanden haben. Ich hoffe, dass sie dir das auch verstanden haben, dass das Evangelium nicht an den Grenzen unserer Familie aufhört, sondern dass wir den Auftrag haben, die gute Nachricht von Jesus Christus zuerst in unserem unmittelbaren Umfeld, aber ausdrücklich auch über die Grenzen unseres jeweiligen Volkes und unserer Sprache hinaus. Und wenn man das nicht alleine hinkriegt, muss man sich einen Dolmetscher nehmen. Das, worauf der katholische Bruder heute hingewiesen hat, ist eine Sache, die eigentlich offensichtlich liegt und die man trotzdem leicht überlesen kann. In Kapitel 10 der Apostelgeschichte wird ja die Geschichte erzählt, dass Petrus ans Meer gegangen war nach Jaffa, bei einem Mann gelebt hat, der hatte denselben Namen wie er, Simon. Der war dort, Dächer in Afghanistan, wo man drauf laufen kann, Deutschland rutscht mal runter. Dort hält er sich auf und betet und hat eine Vision. Jetzt nicht dreimal hintereinander, großes Tuch vom Himmel runterkam, weil er gerade hungrig geworden war. In diesem Tuch sind lauter Tiere, die nach dem Gesetz des Mose verboten waren, für Juden zu essen. Alle Sachen, die Muslime heute noch für haram halten. Schwein und Schlange und Schwan, Igel. Und eine Stimme, ein Befehl vom Himmel, schlachte und iss. Ich kann mir vorstellen, wie aufgeregt Mose war. Seht Gott, wenn der Befehl gekommen wäre, ist, diese Tiere zu essen, ohne sie zu schlachten, dann hätte er gewusst, das ist vom Teufel. Aber wenn es gesagt wird, schlachte und iss, war er ganz durcheinander. Weil es vom Himmel kam, rechnet er damit, dass es von Gott kommt. Aber es passt mit seinem bisherigen Belehrung, mit seinem bisherigen Glauben nicht zusammen. Er denkt, das kann nur eine Versuchung sein. Er vergewissert sich und sagt, niemals her habe ich bis jetzt das Unreines gibt. Dann geht das weg, überlegt, was das bedeutet. Dasselbe kommt ein zweites Mal und noch ein drittes Mal. Dann ist er ganz durcheinander. Wisst ihr, dass das bis heute nicht anders ist? Wenn ein Mensch in irgendeiner Tradition aufgewachsen ist, egal welche, aber ganz besonders dann, wenn er gelehrt worden ist, das ist Gottes Wille, dann ist fast jeder Mensch überzeugt, das ist auch so. Und fragt nicht, ob diese Tradition heute auch noch gilt.
Es heißt doch aber ganz oft im Alten Testament, dies sei euch eine ewige Ordnung. Und irgendwann hat dann mal jemand gesagt, dass die wortwörtliche Übersetzung heißt Äonen oder sowas und das wäre ein Zeitalter.
Ja, so ist das.
Ist es so? Weil wenn ich nach dem deutschen Wort gehe, ewig, das heißt für mich ewig. Das heißt, ist nicht abänderbar. Und das hat dann für mich eben auch, als ich das gelesen habe, in erster Linie einen Widerspruch erzeugt. Wenn Gott sich nicht widerspricht, ja, was ist es dann?
Von Ewigkeit zu Ewigkeit heißt im Griechischen von Äon zu Äon, von Zeitalter zu Zeitalter. Das macht deutlich, dass auch unsere Sprache solche Traditionen prägt. Zusätzlich werden unsere Traditionen durch unsere eigene jeweilige Muttersprache extra nochmal geprägt. Unser Denken, Kathinka hat gerade das Beispiel gesagt, im Alten Testament gibt es mehrmals die Aufforderung, dies oder jene Sache sei euch zur ewigen Ordnung. Im Deutschen bedeutet das Wort ewig etwas, was jetzt anfängt. In eine Richtung geht und nie wieder aufhört. Im Grundtext, also im Griechischen zumindest, ist das Wort, was man normalerweise als ewig übersetzt, anders gefasst. Dort wird Zeit verstanden als Zeitalter, von Zeitalter zu Zeitalter. Wir selbst nehmen die Zeit immer als Strahl wahr, als etwas, was nur in eine Richtung geht. Die lässt sich auch messen, nicht nur mit der Uhr, sondern vor allem mit der Geschwindigkeit, mit der sich Licht. Die heutige Wissenschaft hat aber verstanden, dass Zeit nicht nur in eine Richtung geht, sondern man kann die strecken oder stauchen, schneller oder langsamer. Dieses Verständnis bezeichnet die Bibel mit von Zeitalter zu Zeitalter. Wir haben keine Verfügung darüber. Wir können nicht sagen, dann hört eine bestimmte Zeit auf. Aber Gott kann das. Und jetzt ist mit Jesus Christus ein neues Zeitalter angefangen. Und deswegen ist diese ewige Satzung mit Jesus abgeschlossen.
Das ist
schon. Das ist wieder neue Regeln. Das ist eine dieser Erfahrungen, die Petrus hier macht. Er überlegt, was bedeutet das? Warum hat Gott mich aufgefordert, etwas zu essen, was ich doch als Jude nie essen darf? Und interessanterweise hat vergessen, dass Jesus schon vorher gesagt hatte, nicht das macht den Menschen unrein, was durch seinen Mund in ihn hineingeht, sondern was durch seinen Mund aus seinem Mund herauskommt. Eine gute Nachricht für Frank Zamp. Er kann so viel Schwein essen, wie immer er möchte. Davon bitte nicht unrein. Aber jemand, der sich an besondere Halal-Speiseregeln hält und böse Dinge redet, der macht sich unrein. Das muss sich ändern. Der Apostel Paulus sagt später, wir lesen es im Galaterbrief, dass Petrus sich schuldig gemacht hat durch Heuchelei. Und Petrus hat sich mit diesen zweigespaltenen Reden schuldig gemacht. Hier lernt er an dieser Geschichte, dieser Vision, lernt er aber noch eine andere Sache. Wenn wir Träume, wenn wir Visionen, wenn wir Bilder haben, dann zeigt uns Gott selten direkt, was das bedeutet, sondern das, was er uns sagen will, erklärt sich dann aus dem, was passiert, was sich ereignet. Deswegen hat man ja immer Traumdeuter gesucht. Ich sage als Beispiel, bei Josef im Gefängnis, da kommen ja eines Tages zwei Mitgefangene zu ihm und sagen, oh, wir haben gesagt, ein Traum, sagt der eine, der andere. Ja. Der eine sagt, ich habe geträumt, ich habe wie früher als Mundschenk beim Pharao gearbeitet und habe vor seinen Augen die Trauben ausgepresst und ihm das, den Wein zu trinken gegeben. Die Herrscher haben ja immer Angst um ihr Leben und fürchten, vergiftet zu werden. Deswegen waren diese Aufgaben, was der Chef zu essen kriegt, immer das Wichtigste. Und er träumt, er presst die Trauben aus und gibt dem Pharao zu trinken, wie früher. Und der Zweite, der für das Essen zuständig war, sagt, auch ich habe geträumt, ich habe wie früher das Brot und das Gebäck meinen Kopf zum Pharao getragen, aber unterwegs haben die Hühner haben das schon alles angefressen, was bedeutet das? Und Gott hat ihm, Josef, diesen von seinem Geist, Gottes Heiligen Geist gegeben, um diese Dinge zu erklären. Er sagt dem einen, dein Traum bedeutet, dass der Pharao dich bald aus dem Gefängnis rausholen wird und du gehst wieder zurück in deine Aufgabe. Und dem anderen sagt er, dein Traum bedeutet leider, du wirst auch herauskommen, aber dich wird man töten und die Vögel werden nicht das Gebäck, sondern dein Kopf Silber. Beides ist so gekommen. Wir lesen später auch von Salomos Weisheit. Wir haben von ihm manche Hinweise, wie mit Träumen umzugehen ist, zum Beispiel ganz wichtig. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass eben gerade nicht jeder Traum eine Bedeutung hat. Dass Träume von viel Stress und Beschäftigung kommen. Und dass man diese Träume nicht beachten kann. Und dann wieder später lesen wir von Daniel, dass Gott ihm wiederum einen besonderen Geist gegeben hat, zu Träume deuten und Rätsel lösen. Mehrmals deutet er dem König Nebukadnezar die Träume, die er gehabt hat. Es ist also für uns auch normal, wenn Gottes Geist in uns ist, dass wir ein Verständnis für diese übernatürlichen Dinge haben oder kriegen. Aber, das sage ich ja ausdrücklich, als Ermutigung. Sogar ein Apostel hat nicht verstanden, was die Vision bedeutet. Was muss man dann machen?
Fragen.
Ganz normal weiterleben. Ich sage nicht, fragen jetzt nicht. Das ist jetzt zu allgemein gesagt. Natürlich nicht fragen. Gerade wenn man noch jung ist, im Glauben, wird man fragen nicht herumkommen. Wie zum Beispiel der kleine Samuel, zu dem Gott das erste Mal redet, versteht nicht, dass Gott das ist. Und kommt zweimal zum Priester. Und der versteht es beim ersten Mal auch nicht. Aber beim zweiten Mal sagt er ihm, Gott will mit dir reden, sag, kläre Gott einfach deine Bereitschaft. Alle diese Beispiele zeigen, dass Gott mit uns Menschen wirklich zusammenarbeitet. Das ist nicht gegeneinander, sondern das ist ein echtes Miteinander, eine wirkliche Partnerschaft. Während Petrus überlegt, was das bedeutet, den tun die Abgesandten des römischen Hauptmanns und sagen, bitte, Cornelius schickt uns, ein Engel hat gesagt, dass wir in das Haus von dem Simon gehen und dort ist jemand, der ihm was Wichtiges zu sagen hat. Und Petrus geht mit und verstößt wieder gegen eine wichtige jüdische Tradition. Den gläubigen Juden war es nicht erlaubt, in das Haus eines Ungläubigen zu gehen. Ich habe letztens gerade von jemandem gehört, kam aus einer muslimischen Familie und hat als Kind miterlebt, dass einmal ein Gast in der Familie war kein Moslem. Der hat zwar dort was zu trinken gekriegt, weil der Gastrecht gefordert, aber der Vater hat danach das Glas weggeschmissen, weil ja ein Ungläubiger dort rausgekommen. So muss man sich vorstellen, war Petrus mal aufgewachsen. Dass er jetzt mit diesen Leuten mitgeht, ist der erste Schritt raus aus dieser Tradition. Ich erinnere nochmal. Jesus hatte bei seinem Abschied ausdrücklich gesagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das geht nicht anders, als dass man mit Menschen zusammentrifft, die keinen oder einen anderen oder einen falschen Glauben haben. Für Petrus war das römische Haus deswegen so schwierig, weil das ja keine Ungläubigen waren, sondern Andersgläubige. Die römischen Götter, Jupiter und diese ganze Reihe, die dort verehrt worden ist. Mit solchen Menschen zusammenzutreffen, war für gläubigen Juden verboten. Die erste Überraschung ist, wie er empfangen wird. Als es geschah, als Petrus in das Haus kam, ging Cornelius ihm entgegen und warf sich vor seine Füße. Das hat auch gegen die Tradition verstoßen. Nicht gegen die jüdische, sondern gegen die Römer. Die Römer waren in diesem Land die Besatzer, die Chefs. Jeder Jude musste sich vor ihnen beugen. Warum beugt sich Cornelius vor Petrus?
Na, er hatte ja nun vorher auch gebetet zu Gott. Und er wusste, dass ein gläubiger Mann auf dem Weg zu ihm ist.
Die Antwort ist einfach, weil seine Ehrfurcht vor Gott größer war als die Ehrfurcht vor seinen eigenen Traditionen. Das Zweite, worüber sich Petrus an dieser Stelle wundern muss, ist, dass er erfährt, dieser Falschgläubige in einer echten Beziehung zu dem lebendigen Gott. Er betet und er kriegt Antworten. Lieben, das ist ein Kriterium für einen lebendigen Glauben. Das Gebet nicht nur eine Richtung kennt, sondern ein lebendiger Glaube ist dadurch gekennzeichnet, dass Gott redet. Entweder als Antwort, würde es so sein. Oft ist das so. Manchmal ist es auch so, dass Gott zuerst redet. Ihr sagt ihm, was passiert ist, und Petrus erklärt, dass das für ihn ungewöhnlich und eigentlich verboten ist, dort zu sein. Dann erklärt Cornelius, warum er ihn gerufen hat. Bei dieser Unterhaltung versteht Petrus, dass Gott zu diesem Mann redet. Und dann bringt er ihm in einer ganz zusammengefassten Form das Evangelium. Also lesen wir in diesen paar Versen von 34 bis 43. Auch wir sollten in der Lage sein, das Evangelium in solcher zusammengefasster Form an andere Menschen weiterzugeben. Ich versuche das eigentlich jeden Sonntag immer so auch kurz zusammenzufassen. Und dass das in uns wächst, diese Fähigkeit wächst, hilft es, sich Notizen zu machen. Man muss nicht die ganze Predigt mitschreiben, aber einzelne Sätze, wo eine Sache
wie klar
geworden ist, ausdrücklich gewünscht, auch als Training für jeden Einzelnen aus der Gemeinde. Und dann passiert die nächste Überraschung und der dritte Bruch mit Traditionen. Während Petrus redet, fällt der Heilige Geist auf diese Leute. Und das hat heute dieser katholische Priester in seiner Predigt herausgearbeitet. Und das finde ich so wichtig, dass ich das hier weitergeben möchte. Der Heilige Geist fällt auf Menschen, die noch nicht mal getauft sind. Das ist erstaunlich, oder? Die Taufe wird natürlich mit Recht als der Eintritt gesehen in die Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist sowas Ähnliches wie ein öffentliches Bekenntnis, so ähnlich wie ein Ehering. Man müsste denken, dass es normal ist, dass immer erst jemand glaubt, dann getauft wird, dass dann der Geist Gottes auf den Leben kommt. Und normalerweise ist das auch so. Aber es gibt auch diese Möglichkeit, dass Gott solche Traditionen ganz anders sieht. Und erst als Gottes Geist handelt, versteht der Apostel auch, welche die Bedeutung seiner Vision ist. Der Pastor hat dann zwei Beispiele aus seiner Gemeinde erzählt. Wie Gottes Geist in seiner Gemeinde gewirkt hat, das war bei Menschen, die noch nicht getauft waren. Er sagt, eine junge Frau ist auf ihn zugekommen, ganz ungläubig aufgewachsen, aber hat ihn gefragt, ob er sie tauft. Und weil sie nicht diesen traditionellen Weg gelaufen ist, hat er gefragt, wie sie zu dieser Entscheidung kommt. Und sie war unsicher und sagt, ich hatte keine Vorinformation von Gott, aber ich habe von Kind an Gott gesucht und immer wieder zu ihm gebetet. Und jetzt sage ich du zu ihm, und wenn ich ihn bitte, dann antworte ich. Kann ich dann getauft werden?
Natürlich.
Gottes Geist.
Militarie heißt.
Er redet mit dieser Person. Und zwar bevor sie diesen Schritt geht. Und das zweite Beispiel war, zwei Jungs, 12 und 14 Jahre alt, von klein an im kirchlichen Unterricht und sollen getauft werden. Der Vater kommt gelaufen und sagt, taufen Sie mich mit meinen Söhnen zusammen. Und er sagt, wieso sind Sie nicht getauft? Weil nur meine Frau war gläubig und hat immer darauf geachtet, dass unsere Kinder unter Gottes Wort kommen. Und seit 10 Jahren komme ich immer sonntags und sitze immer ganz hinten, weil ich ja nicht dazugehöre. Aber jetzt will ich die Gelegenheit nicht verpassen. Gott handelt in Menschen anders, als wir uns das vorstellen. Der Apostel bezeugt, jetzt begreife ich wirklich, und zwar nach dem Gottesgeist handeln. Das brauchen wir auch, dass Gottesgeist handelt, dass wir Dinge, die wir gehört oder gelesen haben, wirklich verstehen und dass wir dort hineinwachsen, wo Jesus Christus uns hingerufen hat, in eine immer neue Herausforderung, das Gewohnte zu überschreiten, wenn er das will. In die immer neue Herausforderung, Gewohnheiten zu zerbrechen oder zu überschreiten. Und ich lade für diese vor uns liegende Zeit ausdrücklich ein, mal die Traditionen zu überprüfen, mit denen ihr da aufgewachsen ist. Ich lade dazu ein, in der nächsten Zeit mal solche Traditionen oder Ideen oder Überzeugungen, mit denen ich groß geworden bin, zu prüfen, sie wirklich durch Gottes Geist lebendig. Amen.